Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Krieg bedeutet schon lange nicht mehr nur Panzer, Schützengräben und Raketen. Krieg findet heute auch online statt. Ob über ferngesteuerte Drohnen oder auch als Meinungsmache in sozialen Medien. Die Kunst des Cyberkrieges lautet auch der Titel eines Buches, das einen ganz besonderen Blick auf Strategien und Taktiken einer neuen Angriffsform wirft. Welche Ziele damit verfolgt werden und warum das wirklich alle betrifft, bespreche ich jetzt mit dem Autor des Buches, dem Sicherheitsberater Peter Kästner. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Jobau.
Herr Kästner, Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit IT-Sicherheit. Zunächst einmal, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Cyberkrieg?
Ja, also wie Sie schon sagten, 20 Jahre Cyber Security nennt sich das in dem Fall. Cyber Security ist ein Kunstwort, wo man eigentlich alles, was das Thema Security rund um IT, Sicherheit, Computer und sonst dergleichen verpackt hat. Und Cyberkrieg ist jetzt auch natürlich wieder ein neues Wort, weil man festgestellt hat, okay, diese alten Methoden mit eine Reihe gegen die andere, einer haut dem anderen eins auf den Deckel, Panzer gegen Panzer, passt nicht mehr. Wir kämpfen heute mittlerweile mit Tastaturen und Mäusen. Da musste natürlich ein Wort her und so ist dieses Thema oder dieses Wort Cyberkrieg entstanden.
Wenn man an Cyberkrieg denkt, dann kommen so manch einem vielleicht Szenen aus Terminator oder anderen Science-Fiction-Filmen in den Kopf. Inwieweit ist aber all das bereits gängige Praxis in der Kriegsführung geworden?
Absolut richtig. Also jeder, der Cyberwar, Cyberkrieg und dergleichen hört, der hat sofort so ein Skelett vor Augen, das einen anleuchtet und bekämpft und so weiter. Ja, das ist ein Science-Fiction, aber ja, wir bewegen uns auch genau in diese Richtung. Früher haben wir immer gesagt, naja, das ist alles Film und schlaue Maschinen, das wird noch lange, lange dauern. Aber wenn Sie sich heute mal die Entwicklung anschauen, gerade was das Thema künstliche Intelligenz betrifft, sind wir gar nicht mehr so weit weg davon.
Wenn wir jetzt mal auf Jahrhunderte der Kriegsführung zurückschauen, haben sich aktuell dann nur die Waffen verändert oder auch die Taktiken und Vorgehensweisen generell?
Genau das versuche ich in meinem Buch zu erörtern. Eigentlich haben sich nur diese Tools, diese Waffen, unsere Techniken verändert. Aber Strategie und Taktik sind eigentlich seit Tausenden von Jahren immer gleich. Also wir unterliegen als Menschen eigentlich immer diesen fünf, sag ich mal, Treibern, so wie Ehre, wie Macht wie Lust und dergleichen. Und nur aufgrund dieser Treiber hauen wir uns eigentlich die Köpfe ein. Also das ist ganz interessant zu sehen und vor allem schrecklich auch noch, wir machen leider auch immer die gleichen Fehler und wundern uns, dass es keine unterschiedliche Reaktion gibt.
Von welchen Fehlern sprechen Sie?
Also nehmen wir mal eines der berühmtesten Beispiele, das trojanische Pferd. Also heute sagen wir, oh, wir haben uns per E-Mail einen Trojaner eingefangen. Im Endeffekt war das ja nichts anderes als eine Täuschungstaktik von den Griechen damals. Man hat ein schön bemaltes Pferd ans Tor geschoben und die Leute haben aufgemacht, weil sie gedacht haben, es ist ein Geschenk. Heute ist es genau das Gleiche. Wir schreiben irgendeine komische Mail mit irgendwas ganz, ganz Tollem und die Leute klicken das wirklich an. Also die Vorgehensweise, jemanden zu täuschen, die ist schon seit Jahrtausenden und trotz unserer ganzen Computertechniken, KI und so gleich, fallen wir trotzdem wieder auf diese alten Tricks rein.
Sie selbst sagen auch, Cyberkrieg, das geht uns alle an, damit sollten wir uns auch alle im Alltag beschäftigen. Warum?
Ja, leider. Es ist mittlerweile zu einer hybriden Kriegsführung gekommen. Das bedeutet, da kämpft nicht mehr Militär gegen ein anderes Militär an irgendeiner Frontlinie, sondern hier wird massiv Propaganda betrieben. Propaganda in allen sozialen Netzwerken, auf allen Kanälen, auf allen technischen Möglichkeiten, die wir momentan haben. Und wir sind die Opfer dieser Propagandaschlacht und dieser hybriden Kriegsführung. Genauso wie es wird ja heute nicht mehr einfach nur irgendeine Frontlinie angegriffen, sondern es wird kritische Infrastrukturen in einem fremden Land ausgespäht, mit Viren verseucht oder teilweise sogar abgeschaltet. Also es geht uns mittlerweile auch was an, weil ich sage jetzt mal, diese Grenzkämpfe, die wir von früher kennen, so ein Land gegen ein anderes, und da gibt es eine feste Linie, das gibt es nicht mehr. Heute verursacht man Panik, verursacht man Verunsicherung in der Bevölkerung, um Propaganda in eine Richtung zu pushen oder irgendwie die Meinungen zu drehen. Also wir sind leider auch als Zivilbevölkerung voll mittendrin in dieser ganzen technischen und Cyberkriegsführung.
Und Sie sagen es, der heutige Krieg, der findet eben auch im Netz statt, auch in sozialen Medien. Und zum Krieg gehört eben auch immer Propaganda. In welchem Ausmaß hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt?
Also es hat sich massivst gesteigert. Wir kennen ja Propaganda auch aus den früheren Beispielen. Also angefangen von, ich werfe jetzt Flugblätter ab oder ich beschalle den Gegner mit großen Boxen und dergleichen. Aber heute ist es gar nicht mehr nötig, weil diese sozialen Medien, diese Kanäle, diese technischen Verbindungen sind so massiv, die werden leider alle bespielt. Also wir können sagen, dieses Propaganda-Thema ist immer größer geworden, umso mehr Möglichkeiten die IT geboten hat, hier mit Menschen in Kontakt zu treten. Und Sie kennen selber soziale Medien, unglaublich, was man da alles erreichen kann und auch noch automatisiert und jetzt, Klammer auf, neue Techniken KI-mäßig automatisiert, kann man das Ganze natürlich auch noch bespielen, dass wirklich die Mehrheit gar keine Ahnung mehr hat, ist das jetzt wahr, ist das KI, ist das jetzt eigentlich Blödsinn oder unterliege ich einfach hier einer Propaganda, einer fremden Macht?
Das ist ein gutes Stichwort. Gleichzeitig versuchen ja auch Regierungen oder die EU, die Meinungshoheit im Netz für sich zu gewinnen, auch mit Gesetzen und Verboten. Stichwort Hass und Hetze. Wie können wir denn Propaganda erkennen?
Naja, also das war schon immer schwer, Propaganda zu erkennen. Und vor allem in der heutigen Zeit, gerade durch diese KI-Themen, wird es ja immer schwieriger. Also wir werden ja geflutet von Informationen. Da ist es natürlich ganz, ganz schwer herauszufinden, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr, woher kommt das Ganze oder hat jetzt irgendjemand das absichtlich ins Netz gestellt. Also man müsste eigentlich sagen, der pure Menschenverstand kann uns hier noch helfen, aber im Endeffekt bei dieser Flut von Informationen wird das Ganze immer schwieriger.
Wenn in Berlin oder Brüssel über Cyberkrieg und Propaganda gesprochen wird, dann geht es zumeist um Russland oder China. Das sind die erklärten Feindbilder. Wer sind denn für Sie die größten Akteure auf dem digitalen Schlachtfeld?
Also ich denke, da hat jedes Land hat seine Kompetenzen in der digitalen Kriegsführung. Natürlich, wenn wir hier aus diesen Breitengraden über die Feinde sprechen, wir haben ja so eine Vorstellung von einer digitalen Achse des Bösen. Also die Chinesen sind immer drin, die Russen sind immer drin oder wer auch immer gerade als Feindbild dargestellt wäre aus dem Mittleren Osten und so weiter. Aber Fakt ist, woher wollen wir denn das wissen, ob das wirklich die waren? Weil als Profi-Hacker oder als Organisation kann ich ja von allen möglichen Ecken und Enden angreifen, dass das alles zum Beispiel russisch klingt oder nach China ähnelt oder so. Aber in Wirklichkeit, muss ich gestehen, können wir jetzt nicht eindeutig sagen, das kommt jetzt alles aus Russland. Natürlich schicken die einiges und natürlich sind die da an dieser Propaganda interessiert. Aber um das klar festzumachen, also ich bin mir da nicht sicher, ob wir das so eindeutig bestimmen können.
Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Gibt es eher mehr staatliche Akteure oder aus dem Privatsektor, diese klassischen Hacker, von denen immer gesprochen wird?
Also meine persönliche Einschätzung ist, ja, es gibt sehr, sehr viele staatliche Akteure, weil auch, Sie sehen es ja, die momentane politische Lage fordert es einfach und die Staaten investieren natürlich auch mächtig darin, auch die Militärs vor allem. Aber, ist meine persönliche Meinung, ich komme ja aus dieser Hacker-Szene, ich weiß ganz genau, da gibt es auch den zivilen, nicht-militärischen Bereich. Und das heißt, wer zahlt, schafft an und wer etwas möchte und dafür zahlt, kriegt es auch im privaten Bereich und das wird einfach ausgeführt, weil viele söldnermäßig arbeiten und einfach nur die Aktionen ausführen, wo sie am meisten Geld verdienen.
Bei den einen steckt also natürlich klar das finanzielle Interesse dahinter. Was ist mit den staatlichen Akteuren? Geht es denen um Meinungshoheit, Verwirrungstaktik oder steckt etwas anderes dahinter?
Ja, Meinungsfreiheit ja, Verwirrungstaktik ja, aber ich denke, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil im Endeffekt will man ja die Oberhand gewinnen. Das bedeutet, ich greife jetzt ein anderes Land an, aber ich erzähle es ihm nicht. Also Beispiel, ich greife irgendeine kritische Infrastruktur an, lege die aber nicht lahm, sondern ich hebe mir dieses Lahmlegen für einen Zeitpunkt auf, wenn es ernst wird. Das bedeutet, ich baue sogenannte Killswitches und wenn dieses Land mir dann irgendwie querkommt, dann drücke ich auf ein Knöpfchen und dann passiert etwas mehr in der Bevölkerung als einfach nur, da steht jetzt mal ein Stromwerk oder Wasserwerk oder was auch immer, sondern da lasse ich die ganze Infrastruktur runterfahren. Also ich denke, da ist ein größerer Plan dahinter. Dieses ab und zu mal Anschießen von irgendwelchen kritischen Infrastrukturen oder großen Behörden oder sonst dergleichen, das sehe ich eigentlich eher so als Testballon. Wie reagieren die? Wie ist ihre Sicherheit aufgestellt? Wie schnell komme ich rein oder raus? Aber da ist schon eine größere taktische Komponente dahinter, als uns eigentlich lieb ist.
Mit Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir sehr verstärkt noch eine weitere Form des Cyberkrieges kennengelernt, den Drohnenkrieg. Nicht wenige Militärexperten sagen, das hat eigentlich alles verändert. Dagegen ist praktisch kein Kraut gewachsen. Stimmen Sie dem zu?
In der momentanen Lage stimme ich dem absolut zu, weil die Drohnen sind eine neue Waffe in der gesamten Kriegsführung. Wir müssen ja gestehen, bis vor ein paar Jahren haben wir Drohnen noch als Spielzeug abgetan. Die konnte man irgendwie für 500 Euro bei einem chinesischen Händler kaufen. Die waren lustig, weil man konnte filmen und Fotos machen und sonst dergleichen. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, was diese, und jetzt Klammer auf, kleinen, unwichtigen Drohnen eigentlich für einen Schaden anrichten können. Und diese gesamten Kriegstaktiken, gerade in dem Konflikt zwischen Russland und Ukraine, hat sich massiv auf diese Drohnentaktik umgestellt. Weil wir haben festgestellt, eine kleine billige Plastikdrohne kann einen millionenteuren Panzer kaputt machen. Das bedeutet, wer die meisten Panzer hat oder wer die meisten Frontsoldaten in Kombination mit irgendwelchen Fahrzeugen hat, das ist heutzutage uninteressant. Also es geht gar nicht mehr Masse gegen Masse. Es geht darum, dass eine billige Komponente ein ganzes Bataillon ausschalten kann. Und Das hat natürlich die ganzen Strategien und Taktiken im Felde und auch in der Militärführung komplett geändert. Und ich muss den Experten auch zustimmen, ja, wir haben momentan noch nichts Wirkliches, was als echte Drohnenabwehr bezeichnen können. Also dieses bisschen Schießen mit Schrotgewehren in Kombination mit dem Netz drüber schmeißen oder ein bisschen stören. Da haben wir gesehen, ja, funktioniert ein bisschen, aber nicht wirklich. Also wir brauchen irgendeine Technologie, die den Drohnen wirklich entgegentreten kann. Und die haben wir noch nicht.
Vor wenigen Tagen hat Deutschlands Bundeskabinett neue milliardenschwere Zivilschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht, darunter etwa auch den Ausbau von Bunkeranlagen. Gleichzeitig kauft die Bundeswehr massenhaft neue Panzer und Raketen. All das ist Ihrer Meinung nach also überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß.
Ich würde sagen, es ist eine Reaktion, die noch basiert auf alten Kriegsführungen. Also Bunker bauen und viele, viele Panzer, wie ich ja schon sagte, bin ich mir nicht sicher, ob die in dem heutigen Cyberwar, in den heutigen Kriegstechniken überhaupt was bringt. Also Sie haben ja selber gesehen, was diese Drohnen anstellen können und was nützt mir eine Armada von Panzern, wenn der Gegner eine Armada von Drohnen hat und damit einen erheblich größeren Schaden anrichten kann. Natürlich müssen wir uns in irgendwelche Richtungen bewegen, aber persönlich gedacht würde ich sagen, ja, das sollte man noch überdenken und das einfach mit der Technik der heutigen Zeit nochmal reflektieren und nicht einfach nur, ja, früher hat man das so gemacht, also machen wir das heute auch wieder.
Abschließend, Herr Kästner, wohin wird sich all das wohl entwickeln? Also worauf müssen wir uns als Bürger bei der Kriegsführung künftig einstellen? Inwieweit wird uns das alle auch selbst betreffen?
Also ich glaube fest, dass die neuen Kriege, die neuen Konflikte und dergleichen nicht mehr grenzlinienabhängig sind. Das heißt, wir werden angegriffen, wir werden teilweise innen im Land angegriffen, ohne dass irgendein Panzer zu uns rüberfahren muss. Über unsere kritische Infrastruktur, unsere Kommunikationswege im Internet, in den sozialen Medien, über unsere eigenen Computer. Also da denke ich, da wird sich massiv was tun. Wir können uns dem nicht mehr entziehen. Wir sind so vernetzt heutzutage. Deswegen kann man sagen, das wird uns in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch öfter begegnen.
Sagt der Sicherheitsberater Peter Kästner, Autor des Buches Die Kunst des Cyberkrieges, erschienen im Springer Nature Verlag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Jupper.